welche unsere Haltungen und auch unsere Denkgewohnheiten verändern. Also jede Phase ist eigentlich schon an und für sich eine Migration. Von Adulam nach Hebron. Und sie sind wachstümlich und es fließt auch so irgendwie ineinander. Das bedeutet, dass eigentlich in jeder dass jemand in der Gemeinde ist und immer noch mit Denkweisen und wie in Adulam zu kämpfen hat, während andere bereits in einem großzügigeren Denken sind und Hebron erleben. Ich komme dann nachher nochmals wieder drauf. Also es ist die Entwicklung von einer weisen Mentalität in die volle Sohnschaft. Und der Sinn der Sache ist, dass eigentlich das Gros der Gemeindefamilie eben ein erneuertes Denken hat und zu Söhnen Gottes herangereift sind. So auch als Vorbilder oder glaubwürdige Beispiele auch für andere heranwachsende Menschen. Und das ist das, was die Bibel als Reich Gottes bezeichnet, welches in uns ist und zur vollen Reife kommen soll. Das Denken eines Sohnes dreht sich eigentlich um den Willen des Vaters. Und da geht es um das Reich Gottes. Und es steht geschrieben, dass viele berufen sind und wenige aber auserwählt. Das bedeutet, dass eigentlich viele das möchten, aber wenige sich wirklich rufen lassen und diese Herausforderung als die größte Chance ihres Lebens sehen. Das ist es nämlich. Und die Herausforderung ist immer, wenn ich vor einem Berg stehe oder wenn es tiefste Nacht ist, einfach nicht an der Liebe des Vaters zu zweifeln. Adulam, diese Adulam-Phase finden wir in 1. Samuel 22, 1-3. So, weil David musste fliehen von Saul und kam in die Höhle Adulam, oder es ist so eine Höhlengebirge. Und als seine Brüder und das ganze Haus des Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Also weil er verfolgt wurde, wurde auch das Haus des Vaters, war dann auch in Gefahr, oder die Brüder. Und das sammelte sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Also verbitterte Leute. Ja, und er wurde ihr Anführer und sie waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König: Lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Also da ist noch keine Vision. Adulam ist einfach ein Zufluchtsort. Es ist ein Ort oder eine Position, wo Gott einen Überrest hinführt, wenn er etwas Neues entstehen lässt. Und dieser Überrest besteht aus Menschen, die eine innere Leidenschaft haben, nämlich den Willen Gottes für ihre Generation zu finden. Weil jede Generation, die kommt, und wir spüren jetzt, also ich spüre das, jetzt kommt eine neue Generation. Die sind herausgefordert, den Willen Gottes für ihre Generation zu finden. Diese haben erkannt, dass die alte Ordnung oder die alte Ordnung untauglich geworden ist, und innerlich aufgewühlt suchen sie nach dem, was heute aktuell ist, was heute Gott tun will. Wir nennen das oder haben das gegenwärtige Wahrheit genannt. Und oft wissen wir es selbst nicht oder wissen sie selbst nicht genau, was sie suchen, jedoch treibt sie etwas an, nämlich das Echte. Wir wollen das Echte. Und heute ist eine junge Generation da draußen, die suchen was Echtes, was Authentisches. Adulam ist kein attraktiver Ort, es ist so eher ein Stall oder eine Höhle. Adulam bietet keinen Komfort und keinen Prunk. Es fehlt jede Schönheit. Adulam ist die Position, wo der Geist Gottes Menschen hinführt, wenn sie suchend sind. In Adulam hat es sehr unterschiedliche Menschen, eben vertraute Menschen, die Familie, Brüder aus des Vaters Haus, bedrängte, verschuldete Rebellen, Einzelkämpfer, ausgestoßene, gebrochene, leidgeprüfte Menschen. Sie haben eine innere Vision, das Reich Gottes in seiner aktuellsten Form zu erfahren. Und sie wissen, dass da mehr von Gott ist. Und Adulam ist ein Trainingscamp, wo Gott lehrt, Menschen lehrt, mit seinen Waffen zu kämpfen. Die Waffen Gottes sind eben anders. Er macht sie kriegstauglich. Und da geht es eben nicht darum, dass wir Blitz und Donner vom Himmel herbeibeten, sondern da ganz anders vorgehen. Adulam ist der Platz, wo unsere alten Denkgewohnheiten auffliegen und wo wir durcheinander geschüttelt werden. Und es gibt Zeiten, wo man sich dann fragt, ob es wirklich eine gute Idee war, nach Adulam zu gehen. Adulam ist auch ein Platz, wo Menschen neu aufgebaut werden, wo sie Trost erfahren, Annahme erleben und Identität erhalten. Adulam ist ein Ort, wo so viele neue Erkenntnisse und Offenbarung kommt, wo sonst nirgends, wie sonst nirgends im Leben. Und Menschen erleben trotz aller Entbehrlichkeit die Freiheit, die in Jesus Christus ist. Sie lernen, was es bedeutet, aus seiner Gnade zu leben. Und in diesem Sinne erleben sie etwas von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Güte und seiner Gunst. Also, Adulam ist ein Platz, wo unsere persönliche Lebensführung, und das ist, ja, ich erkläre den Ausdruck noch, und unser Charakter auf praktische Weise getestet werden. Und Dr. Segi hat, sehr viele persönliche Zeit mit ihm, wir haben ja auch zusammen gegessen, und er hat gesagt, schau, Menschen fallen nicht wegen der Gnade, die in ihnen ist. Es gibt viele Leiter und Menschen, die haben große Gnaden, Gemeinden zu führen. Sie fallen immer wegen dem Mangel an Charakter. Also Gnade allein hilft dir nichts. Du hast vielleicht Gnade, Menschen zu führen, aber der Mangel an Charakter, der Charakter ist das Wichtigste. Und das ist auch die größte Herausforderung im Leben. Also, Adulam ist der Platz, wo dieser Charakter getestet wird, ist, wo sich jeder entscheiden muss, ob er weitergehen will oder ob er umkehren will. Denn der Weg nach Hebron, da wird die Verpflichtung größer. Adulam ist der Ort, der vergleichbar ist mit der lokalen Gemeinde. Hier dreht sich alles um die eigene Persönlichkeit. Hier geht es darum, Gott als guten Vater zu erkennen, oder zu kennenzulernen, innere Heilung zu empfangen, Befreiung von unseren Ängsten, Freisetzung von unseren Begierden und diese neue Identität in Christus zu entdecken. So, Adulam ist das Trainingslager und wir sind ein Trainingscenter, wo wir von einem Individualisten zu einem Sohn Gottes und zu einem Überwinder heranwachsen. Adulam ist der Platz, wo wir Agape-Liebe erleben und entdecken dürfen. Das sollte auch da sein. Es ist nicht die Liebe als Gefühl, sondern die Liebe zur Wahrheit. Es ist die Liebe, zu der man sich entscheiden kann. Und wir haben das vor 4 Jahren habe ich angefangen von Hebron zu reden. Und haben gesagt, wir verlassen jetzt mal das Adulam, wir gehen nach Hebron. Und da sind wir immer noch dran, aber ich sage das heute, weil ich glaube, jetzt kommt die nächste Phase und die ist nicht weniger herausfordernd. Und es geschah danach, da befragte Herr David den Herrn, im 2. Samuel 2:1-4 lesen wir das, soll ich in einer der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach, nach Hebron. Und David zog da hinauf mit seinen Frauen und auch seine Männer, die bei ihm waren, ließ David hinaufziehen, jeder in seinem Haus. Und die Männer von Juda, das ist der Stamm Juda, kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Also der Weg von dieser Migration führte von Adulam nach Hebron. Hebron heißt Gemeinschaft. In Hebron wird die Beziehung untereinander freiwillig verpflichtender, weil eine innere Verbindlichkeit da ist für die Sache Gottes. Also Hebron ist der Ort, wo wir zu einer Bundesgemeinschaft oder Bundesbeziehung herangeführt werden durch den Geist Gottes und wo wir von Gott Bestätigung auch bekommen. Schau, wenn Menschen ihre destruktiven Haltungen und den Stolz nicht ablegen können, werden sie es nicht nach Hebron schaffen. Und das ist die nächste Station nach Adulam, wo wir schon sehr viel drüber nicht nur gesprochen haben, sondern auch herausgefordert waren. Wie gehen wir miteinander um? In dieser ganzen Unterschiedlichkeit. Also, es gibt einfache, bestimmte Beziehungskiller, und ich habe ja die No-Gos der Söhne gesprochen darüber. Wir haben sind da noch nicht durch die Liste durch, aber wir haben von Manipulation gesprochen. Wir haben einmal über die Esau-Haltung gesprochen, was das eigentlich ist, was Esau denn eigentlich da gemacht hat, das Gott nicht gefallen hat. Wir haben auch über die Feinde Gottes gesprochen, über die 8 Feinde Gottes, wie zum Beispiel der Bischlam, der falsche Friede, das ist schon lange her, über solche, die immer die Kontrolle haben müssen, über den Tabel, der ist mir noch in den Sinn gekommen, was ja eigentlich gut für Gott heißt, aber gut für nichts ist. Und er attackiert die Gemeinschaft, weil er nur immer von der Gemeinschaft profitieren will, aber nie etwas hineingeben will. Also, Tabels gehen gerne einen Bund ein, solange sie profitieren können. Und mit der Zeit fühlt man sich von solchen Menschen ausgenutzt und benutzt. Auch das Profitdenken, was liegt denn immer für mich drin, das verunmöglicht wahre Gemeinschaft und gesunde Beziehungen auch, wenn da nicht eine Änderung kommt. Aber in Hebron tritt man aus dem Schatten von Adulam. In Hebron braucht man eine größere und erneuerte Denkweise, ja, vor allem gegenüber anderen Menschen. Weil es geht darum, wie werden wir am Schluss gesellschaftsrelevant? Weil die Gesellschaft braucht nicht dieses kleinkarierte Denken. Oder eben dieses religiöse Schwarz-Weiß-Denken. Da muss man wirklich ausbrechen können und eine bessere Ordnung vorleben. In Hebron ist eine verbindliche Gemeinschaft, soll das entstehen, ist wichtig, welche wirklich aktiv bemüht ist, die Prinzipien Gottes in ihrem Leben anzuwenden und umzusetzen. Und es versteht sich von selbst, dass es nicht ein religiöses System ist, sondern eben von Söhnen ist, die eine Liebe haben, auch zur gesamten Schöpfung. Also wir brauchen ein erweitertes Bild und dazu braucht es apostolische Gnade. Hebron wird eigentlich sehr verpflichtend und trotzdem muss es absolut freiwillig sein. Das ist die Kunst. Wie bleiben wir verpflichtend untereinander und trotzdem soll es freiwillig sein? Ich weiß nicht, das kann man fast nicht machen, menschlich gesehen. Das muss man von Gott geschehen lassen. Jawohl. Es ist etwas, was Gott macht in uns und wir haben das auch als eine Kultur der Ehre definiert. Also es geht darum, ich muss abnehmen, er selbst soll zunehmen. Es geht nicht um meinen Willen, sondern um seinen Willen. Hebron ist der Ort, wo das Ich zum Wir wird und das Mein zu Unser. Und es geht um das korporative Leben. Es geht eigentlich wirklich um den Leib. Zunächst mal um den wir sind immer noch beim Lokalen, wenn das Lokale nicht funktioniert, wie soll denn das weitergehen? Also, in Hebron muss man lernen, über die lokale Begrenzung hinauszudenken. Und da fängt es an. Das eine ist, dass wir ein lokales Haus sind und wir haben gehört, die Gefahr ist dann groß, dass man so ein Insider-Club wird. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, stopp, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir uns öffnen. Nach außen. Und da geht es eigentlich dann eben um Zion. Das komme ich gleich drauf. Eben. In Hebron muss man dieses kleine oder diese lokale über die lokale Begrenzung hinausdenken. Und wer das nicht kann, hat noch nicht diese Reife für Hebron. In Hebron ist ein kleinkariertes religiöses Denken unangebracht. Hier geht es wirklich um die höheren Absichten Gottes. Hebron bedeutet, dass wir eben regional oder national anfangen zu denken und auch gesellschaftsrelevant werden. Aber wie gesagt, dazu brauchen wir mal eine größere Sichtweise für uns selber. Und ich glaube, wir können wirklich sagen, also es geht eigentlich um eine große innere Liebe zur Welt und zur gesamten Schöpfung. Also das starke Bewusstsein, dass diese Welt unserem Gott gehört. Und nicht, dass wir sagen, ja, lasst uns abhauen, da geht sowieso alles kaputt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also er hat einfach die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und ich glaube, wir können sagen, dass wir unser kleinkariertes Denken abgelegt haben und durch Gottes Gnade eine größere Sicht empfangen haben, oder? Auch eine größere Sicht für die gesamte Schöpfung. Es ist die Position, in der wir indem wir Demut anziehen, anders geht das gar nicht. Und uns unter diese Demut stellen. Also ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Hebron geht. Ohne Demut funktioniert das nicht. Sich zurücknehmen können und den anderen auch Wertschätzung zu geben. Also einerseits uns unter die Demut zu stellen und andererseits zu erleben, wie die Gnade zunimmt, wie auch geistliche Autorität zunimmt und generell ein großzügigeres Denken kommt. Und ich persönlich, ich glaube, dass das die schwierigste Entwicklung ist. Denn alles, was stolz ist, alles, was ambitiös ist im Sinne von, wenn wir aus sind nach einer Position, wenn diese Beziehungen oder diese Punkte nicht stimmen, werden Menschen Hebron verlassen. Hebron ist womöglich, ich glaube wirklich, es ist die schwierigste Entwicklung im Leben von Menschen. Weil in der Gemeinschaft die wahren Motive und der ganze versteckte Stolz in uns zum Vorschein kommen. Weil man manchmal ziemlich bloß dasteht oder entblößt. Und deshalb ist die Liebe so notwendig, die doch alles wieder zudeckt und anders gewichtet. Oder? Ich finde, das ist die schwierigste Entwicklung. Noch fast schwieriger wie Adulam. So habe ich es empfunden. Manchmal. Ich will mit euch noch den Römer anschauen, bevor ich noch nach Zion gehe. Also die nächste Stufe ist Zion. Und ich hatte ein tiefes Erlebnis, ein sehr berührend tiefes Erlebnis in Bulgarien. Und ein tiefes Aha-Erlebnis. Aber ich möchte noch Römer 8, 32 bis 39 mit euch anschauen. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, noch einmal das Licht ausmachen hier, dass man es besser sieht, sondern, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er in uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat seinen Sohn nicht verschont. Esther hat jetzt gesagt, hat das eigentlich gesagt, zu glauben, wenn er schon seinen Sohn für uns gegeben hat, wird er uns nicht alles andere, was da inbegriffen ist, schenken. Das ganze Erbe. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Niemand hat das Recht, dich anzuklagen. Niemand. Und wir sollten einfach aufhören, das gehört zum Hebron, aufhören, andere anzuklagen oder ihnen zu sagen, wie sie jetzt sein müssten. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist wer, der verdamme? Niemand. Da ist niemand, der verdammt. Christus Jesus ist es, der gestorben ist, noch viel mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Schaut, in der Gemeinschaft gibt es immer wieder Leute, die dir das Gefühl der Unzulänglichkeit vermitteln. Mit anderen Worten, die dir das Gefühl geben, du bist noch nicht gut genug. Und da fühlt man sich schnell angeklagt oder sogar ausgeschlossen und das tut echt weh. Das ist das eine. Und das tut mir leid, dass das auch hier immer noch passieren kann. Und es passiert manchmal. Der Punkt ist, verletzte Menschen verletzen immer wieder andere Menschen. Und damit werden wir wohl immer leben müssen. Und das aushalten müssen. Oder hast du noch nie jemanden verletzt? Ja, manchmal tun wir es und merken es gar nicht. Oder wir tun es unbeabsichtigt, sehr oft sogar. Und es passiert. Die Gemeinschaft ist prädestiniert, um unsere eigenen Schwachheiten aufzudecken. Nicht um uns zu verdammen, sondern um uns den blinden Fleck zu zeigen. Das haben wir auch mit dieser SWOT-Analyse machen wollen. Mal schauen, wo ist eigentlich der Urs immer noch blind? Ja. Genau. Wie reagierst du, wenn du in einem bestimmten Bereich immer wieder verletzt wirst? Denn alles hat immer zwei Seiten. Was glaubst du, ist dein Teil davon? In Bulgarien habe ich mit jemandem gesprochen, der war, glaube ich, nicht so glücklich über die Gemeinde. Und er hat gesagt, wisst ihr, ich habe das auch erlebt. Ah, ich möchte einfach mehr Gemeinschaft, aber das funktioniert nicht. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ja, du müsstest halt mal mit einem anderen zusammenfinden, der auch Gemeinschaft will. Und dann sagte er, ja, aber das ist schwierig, ich finde niemanden. Warum nicht? Weil sie sind nicht so, wie er meint, sie müssten sein. Also, jeder hat auch seinen eigenen Teil. Ja, die Gefahr ist tatsächlich da, dass du hier verletzt wirst oder sein könntest. Auf der anderen Seite haben wir die Kultur der Ehre zu einem permanenten Dauerthema gemacht und das wird in Zukunft noch so bleiben. Damit wir etwas aufmerksamer und ein bisschen sensibilisierter miteinander umgehen können. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Also, wenn in der Gemeinschaft verletzt werde und deswegen immer wieder in die Opferrolle und in Selbstmitleid falle, ist es auch ein Zeichen, dass ich mir in meiner Identität noch nicht voll bewusst bin oder dass in mir die Liebe noch nicht voll entfaltet ist. Mit anderen Worten, wenn ich deswegen die Gemeinschaft verlasse, zeigt es auf, dass ich selber auch große Ansprüche habe und dass ich vielleicht auch sehr fest nur auf meine Bedürfnisse achte. Und nicht, wo es nicht darum geht, auch mal anderen etwas Gutes zu tun. Ich lasse das mal so stehen. Aber die Gefahr ist ja dann auch da, dass ich immer wieder in meinem Leben von irgendeinem Arschengel verletzt werde. Bis ich die Lektion gelernt habe. Ich errate dir mal dieses grässliche Wort, dieses gute Wort, dieses interessante Wort zu googeln und dann hast du ein Aha-Erlebnis. Das hat ein Pädagoge herausgefunden, weil wir brauchen die, die helfen uns zu reifen, dass wir reifen können. Okay, machen wir lieber hier weiter. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nichts. Nichts kann dich trennen von der Liebe, die Christus für dich hat. Zur Erinnerung, das Gegenteil von Agape-Liebe ist nicht Hass, sondern Angst. Angst ist nicht in der Liebe. Die Angst, verletzt zu werden, die Angst, abgelehnt zu werden, alles ist so eine aktive Angst, die dich im Leben behindert und lähmt. Das Bewusstsein, dass du durch und durch geliebt bist, ja, gibt dir Sicherheit und Selbstbewusstsein. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Kindern diese Liebe mit Bestimmtheit geben können, dass sie selbstbewusst aufwachsen. Auch das Bewusstsein, dass du eigentlich niemandem genügen musst, weil du schon genügst. Wie geschrieben steht, ist nicht sehr ermutigend, aber es steht da: Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das schreibt Paulus, der sehr viel Bitteres erlebt hat. Vielleicht wie niemand von uns. Schlachtschafe ist ja schon ein schöner Ausdruck. He? Der tönt so nach minderwertiger Qualität, von nicht genügen oder nach Billigware, nach Wertlosigkeit. Und so kommt man sich manchmal auch vor. Aber die wahren Überwinder sind diejenigen, die trotzdem weitermachen. Aber in allem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Du, der du immer noch hier bist, bist mehr als ein Überwinder. Weil die größte Überwindung ist wahrscheinlich, meinen eigenen Stolz zu überwinden. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halte daran fest, besonders dann, wenn du in dunkler Nacht bist. Die wahren Überwinder sind für mich diejenigen, die Hebron nicht wieder verlassen. Unser Mandat ist es doch, ja, oder auch die, die bereit sind, sagen so: Leute, jetzt stehen wir mal zusammen auf, wir migrieren jetzt weiter. Genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Das hat mir Gott ganz klar gezeigt in Bulgarien. Es hat mich tief berührt. Er hat gesagt, jetzt kommt Zion. Jetzt müsst ihr euch mit Zion auseinandersetzen. Und das ist wirklich nicht einfach. Und doch ist es einfach. Zion, wir schauen das mal an. Nur kurz, ich werde also sicher das Ganze, den ganzen Rest von diesem Jahr über Zion reden und vielleicht nächstes Jahr auch noch, weil ich bin überzeugt, es verändert mein Leben total. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld hinab ausführte und wieder heimbrachte. Und der Herr hat zu dir gesprochen: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Also mit anderen Worten, die haben ja das gewusst oder geahnt. Und alle Ältesten Israels kamen zu König nach Hebron und der König David schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron und sie sahen König David zum König über Israel. Also vorher war er einfach König vom Stamm Juda und jetzt ist er König über ganz Israel geworden. Also diese Hebron-Gemeinde muss diesen Übergang in eine Zion-Position machen. Zion bedeutet Festung. Die Gemeinde muss die Festung Gott zur Gemeinde, die Gemeinde muss zur Festung Gottes werden. Von wo aus sie, ja, von Gott, wie soll ich sagen, die Absichten und Zielsetzungen Gottes ausführen kann. Hebron oder Zion ist eigentlich kein geografischer Standort. Früher war es ein geografischer Standort im Nahen Osten in Israel. Heute ist es eine geistliche Position. Es hat mit geistlicher Autorität zu tun. Zion ist der Ort, wo der Tempel ist. Und der Tempel ist das Bild für die allumfassende Gemeinde. Es ist die Position, wo diese Einheit real ist, die Jesus im hohepriesterlichen Gebet deklariert hat. In Zion, oder Zion ist eigentlich das Bewusstsein, wir und die anderen in der Stadt und die anderen in der Nation und die anderen auf der Welt, wir bilden eine heilige Nation. Also da kommt dieses Bewusstsein vom Größeren zum Zug. Also man hat diese religiösen Ambitionen, muss man in Zion hinter sich lassen und wirklich migrieren zu einer gewaltigen Position im Geist. Zion ist, wenn sich Gemeinden verbinden zu einem Leib. Wo sie sich verbünden. Zion ist mehr als Allianz. Das kann zwar schon sein. Zion ist, wenn Gemeinden anfangen zusammenzustehen und sich zum Beispiel als Kirche einer Stadt zu sehen oder einer Region. Und wir wissen, das kann man nicht produzieren. Das ist etwas, was der Geist Gottes wirken will. Aber ich erlebe das und ich spüre das, dass das heute dran ist. Also, in Zion muss man wegkommen von jeder lokalen Beschränkung. Das heißt nicht, dass es keine lokale Gemeinde gibt. Die muss es auch geben. Es gibt Häuser. Aber da braucht es wirklich nochmal einen Schritt von großzügigerem Denken. Wo wir aber schon dran sind. Und ich denke einfach, das macht ein wahres apostolisches Denken aus. Es gibt Segnungen, die werde ich euch auch mal aufzeigen, die kann eine lokale Gemeinde nicht in Anspruch nehmen. Die gibt es nur im Verbund von Gott. Und es ist offensichtlich, dass der Heilige Geist dieses Zusammenwachsen von Gemeinden will. Es bedeutet aber auch, dass Beziehungen gemeindeübergreifend stattfinden sollen. Vielleicht ahnt ihr jetzt, warum eine Kultur der Ehre zuerst in den eigenen Reihen gelebt werden muss. Es ist eine Haltung, die sich automatisch ausweitet auf andere Glaubensgenossen und auf andere Menschen und auf die gesamte Schöpfung. Es ist ein Lebensstil. Und das ist im Wienental offenbar besonders schwer. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Aber der Argwohn gegeneinander und die geistliche ist ein geistlicher Schwachpunkt und es braucht viel guten Willen, wahrscheinlich auch viel Gebet, diesen trennenden Geist zu überwinden. Ich hatte ein Gespräch mit Andreas Ruh, dem Gemeindeleiter von der Chrysona, und er hat gesagt, dort wo ich herkomme, war Allianz gut. Wir hatten es wirklich gut, wir hatten diese Wertschätzung. Im Wienental, er ist Allianzleiter, ist das unmöglich. Der hat gesagt, man kann nur einzelne Gemeindeleiter können vielleicht auf dem Niveau von persönlichen Beziehungen etwas machen. Aber Allianz funktioniert hier nicht. Er hat es aufgegeben. Ja, ich denke einfach, da muss Gott was machen, da kommt, da ist wirklich was im Tun, da muss ich euch sagen. Es gibt schon Gemeindeleiter, wie auch der Mario Geiser hat mir geschrieben und er hat uns eingeladen, mal mit ihm ein Gespräch zu haben. Und ich denke, da ist schon was im Busch und im Tun. Ich glaube einfach, es ist die Zeit. Ich erlebe das in Deutschland, wo Pfarrer, lutherische Pfarrer und mit Katholiken und Baptisten, die wollen zusammen Einheit, und die wissen nicht wie und die denken, ich könnte ihnen das zeigen, wie das geht. Ich merke einfach, es braucht einen Prozess von einer Kultur der Ehre und es braucht von einem Prozess von Identität. Aber sie sind sehr, sehr willig. Ich werde anfangs Oktober bin ich wieder eingeladen, dort zu reden und auch zu planen, wie wir weitermachen können. Also hier in der Geschichte, die Stammesväter anerkannten die Gnade über David und deklarierten, dass David ihr Gebein und ihr Fleisch sei. Sie verbündeten sich miteinander und das Volk stand dahinter. Das löst in Israel eine neue Ära aus, welche das Volk für lange Zeit unbesiegbar machte. Zion, Jerusalem, der Tempel Gottes, alles sind Bezeichnungen für das Zusammenwachsen des ganzen Leibes. Tatsächlich wächst da eine junge Generation heran. Ich sehe das, wenn ich mit Micha, Dani oder auch anderen rede. Wisst ihr, denen ist egal, ob sie in eine Pfingstgemeinde gehen, in eine evangelikale Gemeinde oder in eine Heilsarmee. Es ist ihnen egal. Sie werten das gar nicht. Sie sehen sich als Teil des ganzen Leibes und dieser Teil ist die Gemeinde des lebendigen Gottes und sie wollen das als Ganzes sehen. Also die haben nicht mehr diese Berührungsängste, die wir noch hatten mit anderen Gemeinden, wo jeder seinen Zaun aufrichtet. Das ist das, was vor uns liegt und woran wir uns auch aktiv beteiligen wollen oder sollen. Es braucht Menschen, die bereit sind für diesen nächsten Level. Es ist das, wo Gott seinen Segen befohlen hat. Mit anderen Worten, das hat wieder was mit Migrieren zu tun. Hier. Und jetzt wirklich dieses Ich, mir und mein und nur meine Bedürfnisse und ich bekomme das hier nicht. Das bekommst du vielleicht am anderen Ort, aber dann fehlt wieder was anderes. Aber in diesem Zusammenkommen, glaube ich, könnte was entstehen, was wirklich auf dem Herzen von Gott liegt. Es ist das, was ich aktuell, was Gott tut. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Ich habe da noch kein klares Bild, aber die Entscheidung, ja, wir machen das, ist wichtig. Ja, ich bin da dabei, ist wichtig. Und so ist das einfach mal heute eine Deklaration in den geistlichen Raum. Wir gehen die nächste Stufe an. Wie ich da ganz am Anfang habe, ich hätte das Bild da. Die nächste Stufe an, zu verstehen und Gott um Offenbarung zu bitten, was Zion bedeutet. Für mich ganz persönlich. Für uns. Und ich glaube, wir stehen in einem enorm guten Prozess. Wie gesagt, ihr werdet am Schluss noch einen Brief bekommen. Nein, ist nur eine Einladung für den 19. September. Da hätten wir eigentlich Haus-, Homegroups-, Zellenleiter-Treffen, aber wir werden das jetzt zugunsten dieser Einladung verschieben. Wir werden einen Informationsabend machen. Das, was ich dort sagen will, will ich nicht an einem Sonntag sagen. Es ist wirklich was. Es hat wirklich mit uns als Haushalt, als Gemeinde zu tun. Und auch, ja, ich will jetzt da nicht zu viel sagen. Gut. Amen. Ich will noch beten und dann wollen wir auch noch die Gaben zusammenlegen. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich nehme das als eine Deklaration für diese Region her, dass du was Neues baust, dass mehr als Allianz möglich ist, nämlich echte, tiefgreifende Beziehungen untereinander. Und ich danke dir, Vater, dass die Zeit reif ist dafür, dass Leiter zusammenkommen und zusammenstehen und dass das ganze Volk zusammensteht und dass wir einfach dich als den Herrn erkennen, der Herr der Gemeinde des lebendigen Gottes. Vater, du hast uns hineingesetzt und wir wissen nicht, wie das entstehen soll, aber es ist etwas, was der Geist Gottes wirken wird. Und so sind wir einfach hier und wir wollen dir sagen, wir wollen bereit sein für den nächsten Schritt. Wir wollen uns aufmachen und so löse ich wirklich großes Verständnis füreinander, gerade dort, wo wir unsere Schwachheiten haben, dass deine Kraft in uns mächtiger ist als jede Schwachheit. Und ich danke, Vater, dass wir uns dir das hinlegen dürfen, Herr, dass wir aktiv mit beteiligt sein wollen an dieser Entwicklung von Zion. Dass du uns nimmst und zu einem Segen machst für diese Region, ja, für diese Nation, ja, und sogar weiter hinaus für das Mandat, das du uns gegeben hast. Und so loben wir und preisen deinen Namen und wir segnen einander. Ich danke dir, dass wir einfach hier sein dürfen und empfangen dürfen, dass du Wunderbares mit uns vorhast, dass du es jedes Einzelne zu einem großen Segen gesetzt und bestimmt hast, ein Segen zu sein. Und dass Menschen belebt werden, Leben bekommen durch die Gnade, die uns gegeben hast. Und so preise ich den Namen und ich segne euch im Namen von unserem Vater, von Jesus Christus, dem Sohn und vom Heiligen Geist, der diese Gemeinschaft schätzt und wichtig ist. Amen.